SRF 1.
Das ist das Regionaljournal Graubünden mit diesen Themen. Fort mit der Bündner Sonderjagd. Eine Initiative will sie verbieten. Die Viamalenschlucht soll freundlicher werden. Die Infrastruktur wird darum jetzt erneuert. Und der Engadiner Toni Rüttimann erzählt bei uns von seinem Nomadenleben und wie er den Leuten in Lateinamerika und Asien hilft mit Hängebrücken. Das Wetter, der Föhn bläst wie verrückt. Am Mikrofon ist der Luca Laubi. Graubünden ist stolz auf seine Hochjagd. Immer im September züchtet die Jägerinnen und Jäger raus in die Berge. Wenn dann aber zu wenig Tiere geschossen werden, gibt es Ende Jahr nochmal eine Sonderjagd. Und die ist umstritten. Eine Initiative will sie jetzt abschaffen. Stefanie Hablützel hat mit dem Mitinitiant Christian Mattis geredet.
Christian Mattis, Sie wohnen in Küblis im Prättigau. Sie sind Jäger, SVP-Politiker und Sie wollen die Sonderjagd abschaffen. Wieso?
Ja, die Sonderjagd, wie wir sie momentan im Prättigau, das ist eine unethische Jagd. Weil die fangen die Jagd Anfang Dezember an, wenn wirklich alle Tiere um Küblis um sind, um Schiers, um Saas, in den Tälern und dann werden sie geschossen. Und das ist für mich eine unethische Jagd.
Was ist für Sie unethisch dran?
Also da kommen die Jäger, da knallen sie vier Kälber ab, was heute passiert ist, werfen die auf einen Lastwagen oder ein Astauto oder ein Lieferwagen, was auch immer, gehen nachher am Nachmittag nochmal auf die Jagd, bis um zwei dürfen sie ja jagen. Und da wird umgeballert, die vier Jäger, die dort dabei waren, die haben dem Ganzen 16 Schüsse gemacht auf drei Tiere. Und das ist für mich eine unethische Jagd, die man als normaler Jäger nicht verantworten kann.
Die Sonderjagd im November und Dezember, die ist einmal eingeführt worden, weil man während der Hochjagd einfach nicht genug Hirsch schiessen tut. Die Bündner Jäger können nicht genug Hirsch schiessen. Und man will die Hirschpopulation im Griff behalten, damit die nicht explodieren tut. Damit dann auch nicht die Wälder darunter leiden, weil die Hirsche Bäume gehen abfressen. Wie wollen Sie denn das lösen, wenn Sie die Sonderjagd abschaffen?
Also das Problem werden wir im September und Oktober lösen. Das ist eine eindeutige, also man dort die Jagd ein bisschen mehr Freiheit gibt den Jägern.
Wenn man beim Bündneramt für Jagd und Fischerei nachfragt, dann heisst es, es ist ein Problem, dass die Tiere während der regulären Jagd schlicht und einfach noch nicht da sind. Die Hirsche sind dann noch zu Österreich drin, die kommen erst später rüber, man kann sie erst dann bejagen. Was sagen Sie da dazu?
Also die Hirsche kommen ganz genau Ende Oktober, also Anfang Oktober ins Bündnerland auf unsere Rumpfplätze. Und dann könnte man die auch bejagen. Die Kühe, die hätten dann nicht mehr genug Platz in den Asyl drin. Das finde ich auch gut, wenn sie das Asyl verkleinern würden. Aber alle verkleinern, auch die grossen, die jetzt sind. Und dann hätten wir dort drin, könnten wir die Tiere bejagen. Und dann hätten wir nicht so viel. Die sind nicht mehr Österreicher Hirsche, die wir haben. Das sind Bündner Hirsche.
Christian Mattis, das grundsätzliche Problem ist ja, man hat in Graubünden auch so viel von diesen Hirschen, weil es keinen natürlichen Feind mehr gibt. Ein Wolfsrudel im Prättigau, das würde das Problem doch auch lösen.
Also da kann ich Ihnen eigentlich recht geben, obwohl ich die Wölfe nicht gerade unterstütze. Aber da kann ich Ihnen recht geben, wenn wir im Prättigau Wölfe haben, die Wölfe kennen nachher sicher kein Asyl. Und dann hat es aber auch kein Hirsch mehr drin. Wieso können das nicht jetzt die Wildhüter, wie sie uns versprochen haben, austreiben und dann können sie mehr bejagen. Also die Wölfe werden das machen. Also ich habe nicht Probleme mit den Wölfen an für sich. Solange es nicht im Prättigau sind. Nein, Schatz, wer sagt. Also ich bin gar nicht dafür. Weil für das haben wir ja die Jäger und wir brauchen das Fleisch. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel Fleisch aus dem Prättigau Hirschfleisch gemacht und was wir sonst müssen importieren, Rostfleisch zum Beispiel.
Sagt der Christian Mattis, der die Sonderjagd will abschaffen. Im Gespräch mit der Stefanie Hablützel. Damit die Initiative zustande kommt, bräuchte es 3000 Unterschriften. Infrastruktur für Touristen rund um die Viamalenschlucht wird erneuert. Betriebsgesellschaft saniert für 1,4 Millionen Franken ihre Bauten. Daran beteiligen sich neben Bund und dem Kanton auch Gemeinden in der Region. Der Stefan Kaufmann von Viamalen Tourismus.
die Infrastruktur wie der Kiosk und die WC-Anlagen, die sind 1973 das letzte Mal endlich erneuert worden. Und seitdem ist praktisch nichts mehr passiert und darum ist einfach vor allem in dem Bereich, also WC-Anlagen und das ganze Kioskgebäude, die ganze Besucherführung, dringend nötig, dass man dort etwas macht, weil die Wimala-Schlucht ja nicht einfach irgendein Ort ist, wo sich Leute treffen, sondern da kommen jährlich gegen 60'000 zahlende Besucher. Es ist das Aushängeschild für die Region, quasi unsere Visitenkarte, und darum ist es auch wichtig, dass etwas passiert.
Mitte Jahr sollen die Bauarbeiten losgehen. Das Ziel ist, dass die neue Infrastruktur im April 2014 entsteht. Bei Chamut in der Surselva ist gestern eine 54-jährige Frau in eine Lawine gekommen und dabei gestorben. Die Frau war zusammen mit einer Kollegin im Gebiet vom Oberalpass auf einer Skitour gewesen. Auf dem Heimweg sind die beiden Frauen dann von einem Schneebrett überrascht worden. Die eine hat sich selber können retten, die andere ist unter der Schneemasse begraben worden. Der Kanton Graubünden saniert das Bildungszentrum Wald in Maienfeld für mehr als 6 Millionen Franken. Ein Auftrag für die Planung ist an ein Emser Büro vergeben worden. Das Bildungszentrum Wald hat früher mal Försterschule geheissen. Es werden dort verschiedene Ausbildungslehrgänge und Kurse im Forstbereich angeboten. Er ist ein Nomad, der Brücken baut. Seit einem Vierteljahrhundert zieht der Toni Rüttimann durch Südamerika und Asien und hilft den Menschen, über reissende Flüsse zu kommen. Der Engadiner konstruiert Hängebrücken und zeigt den Einheimischen, wie sie die bauen müssen. Mittlerweile tragen schon 600 so Brücken auf der Welt seine Handschrift. Für ein paar Tage war der Toni Rüttimann wieder mal in seiner Heimat gewesen. Diana Jörg hat den 45-Jährigen getroffen und hat ihn zuerst gefragt, wie die Idee der Hängebrücke überhaupt entstanden ist.
Ja, das war noch zwei Wochen vor der Matura, wo ich im Engadin am Lernen war. Ich habe im Fernsehen die Bilder vom Erdbeben in Ecuador gesehen. Und die haben mich so beeindruckt, dass ich dachte, ich sollte etwas Nützliches machen in meinem Leben, wenigstens ein paar Monate zwischen Matura und Studium. Und Matura gemacht und die gleiche Nacht abgereist nach Ecuador, um Gogo helfen. Wo ich natürlich keine Ahnung hatte, wie helfen und als einzelner junger Engadiner sowieso keine Ahnung hatte. Ja, und dann habe ich dann gesehen, was das bedeutet, dort in dieser Katastrophenzone, wo die Flüsse oben abgerasselt sind, vom anderen Ostabhang Richtung Dschungelgebiet und so riesige Schlammlawinen Strassen mitgerissen haben und natürlich Brücken. Und gesehen haben, was das bedeutet, wenn man isoliert ist, wenn man abgeschnitten ist als ganze Dörfer und nicht rüber kann.
Da sind sie einfach gegangen ins Erdbebengebiet. Wie ist es denn heute? Kommen die Staaten oder Gemeinden in Lateinamerika und Asien auf sie zu und fragen sie um Hilfe?
Die Staaten sowieso nicht. Wir sind ja nichts. Also, wir haben auch kein Büro oder irgendwie eine Firma oder eine Organisation. Wir sind einfach ich selber, die von Land zu Land ziehen. Und in jedem Land finde ich einen lokalen Kollegen, wo sich dann entschließt, mit mir mitzuziehen und mit den Bauern dann die Brücke zu bauen. Mhm. Und jeweils noch irgendwo in einer Zentrale in jedem Land ein Schweißteam, das dort schweissen. Also sagen wir, Dörfer, die kommen schon auf uns zu. Vor allem, wenn man mal so 10 Brücken gebaut hat in einem Land. Kann man sich vorstellen, da wie in Graubünden, wo es so viele Berge hat und so viele Flüsse. Nehmen wir mal all die Brücken, die ihr habt, weg. Und dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Dann, wenn wir eine Brücke bauen im Engadin, dann kommen dann die von Davos ziemlich schnell oder die von Chur kommen dann auch und sagen, hey, wir haben gehört, ihr baut so die Brücke mit den Leuten, könnten wir auch eine haben, was müssen wir dafür tun? Und dann baut man die 3-4 Brücken in dem Kanton und dann kommen schon die vom Wallis und sagen, hey, wir haben gehört, dort hinten, die ganze Mosten, dort bauen ihr solche Brücken, könnten wir auch haben.
Sie sind also fast ein Einzelkämpfer, ohne Firma, ohne Organisation im Rücken. Wie ist es möglich, ohne Hilfe, die Projekte können zu realisieren?
Ja, Hilfe haben wir natürlich viel. Also da helfen alle mit. Viele helfen mit. Zuerst einmal die Bauern, die eben ihre Sand und Kies und Zement und Transport organisieren, um ihre Brücken abholen, die wir am Schweissen sind. Das ist ein grosser Teil. Nachher Material, ich frage jetzt ja seit über 10 Jahren schon die Stahlseile da von praktisch allen Schweizer Seilbahnen, die ihre Seile nach Gesetz müssen ändern, wenn sie einen gewissen Festigkeitsverlust haben. Mhm. Wenn sie die auswechseln, dann geben sie uns. Und das ist schon zusammengerechnet, sind 350 Kilometer Seile, die wir bis jetzt gekriegt haben von der Schweizer Seilbahn. Und das sind auch die da oben von Arosa zum Beispiel. Super, 42 mm Seile, voll Achs, wir haben in Schulz, Mottenalons und natürlich alle Walliser und Oberländer im Bernischen. All die helfen mit. Nachher die Röhre kriegen wir von einer Firma, einer Familienfirma, italo-argentinische Familienfirma, die uns jetzt schon seit 10 Jahren die Röhre immer gratis schenkt. Und dann Transport, dann die Regierung genau, dass sie uns die Erlaubnis geben, gratis in die Länder rein zu transportieren. Dann gibt es Transportunternehmen, die uns helfen, nur schon Zeile aus den Bergen runterzubringen in die Zentralschweiz. Das ist eine riesige Kette, aber wir haben keinen Namen.
Und gleich, ich stelle mir das auch schwierig vor. Wie kommunizieren Sie denn mit all diesen Regierungen und so? Ich meine, Sie müssen wie die Einfahrerlaubnis überhaupt zuerst auch haben.
Das ist alles persönlich. Und darum sind alles Freundschaften. Also es ist eben eine lange Geschichte. Es sind jetzt schon fast 26 Jahre. Und das baut sich dann langsam auf. Und ich bin ja so ein komischer Fall, oder? Und alle merken dann, dass es wirklich ein komischer Fall ist, aber wo Hände und Füße hat. Und dann helfen sie dann mit. Und die, halt nicht mithelfen, weil sie anders zu haben oder es nicht so wichtig sind, dann geht man halt zum Nächsten.
Sie sagen, alle helfen mit, eben auch gerade die Bevölkerung. Wo ich sie gefragt habe oder ihnen gesagt habe, sie bauen die Brücken, haben sie gesagt, nein, nicht einbauen sie. Die Bevölkerung baut sie. Und vor allem gerade in Myanmar, am ehemaligen Burma, sind die Leute extrem hilfsbereit oder wollen wirklich mit anpacken. Woran liegt es, dass die Leute sehen, hey, wir müssen jeder und jede an den Zweck, damit die Brücke entsteht?
Es ist eine Chance, die sie packen. Also sie sehen ja mit den Bildern, die man zeigt, oder wenn sie selber schon eine Delegation geschickt haben, dort, wo wir schon mal Brücken bauen waren, dann sehen sie, dass es eine Chance ist, wo sie vielleicht schon 50 oder 80 oder 100 Jahre darauf gewartet haben. Und dann sagen sie uns auch, hey, unser Grossvater hat schon probiert, eine Brücke zu bauen und er hat es nicht geschafft. Unser Grossvater hat es wieder probiert, mit den Leuten eine Brücke zu bauen und sie haben es auch nicht geschafft. Und jetzt haben wir die Chance, wir setzen uns ein. Und wir sind nur das Zweite, wo wir dort auftauchen. Es ist ja klar, dass wir nichts eine Brücke bauen können. Wir können sagen, so und so geht es und das Material herbringen. Und dann mit ihnen die Brücke betonieren. Und das geht ja alles so schnell. Also sind für eine 100 Meter Brücke wird 2 Tage betoniert. Nachher 3-4 Wochen warten, bis es stark ist. Und dann nochmal 1-2 Tage montieren. Und dann steht die Brücke. Und wir sind schon wieder weg. Und sie sind sich nochmal holen vom Schock.
Dass auf einmal eine Brücke da steht. Dann sind Sie und Ihre Kollegen vor Ort quasi die Ingenieure. Sie haben die Brücke mal gezeichnet. So quasi ein Prototyp, kann man das sagen. Im Prinzip ist es überall die gleiche Brücke. Sie variiert halt einfach von der Länge her.
Ja, man kann es so sagen, grob gesagt. Es sind einfach zwei Pfeiler, die machen aus Pipeline-Röhren. Je nach Spannweite auch die verschiedene Höhen. Nachher die Hauptseile, die so 30 bis 40, 45 mm Durchmesser haben, völlig überdimensioniert. Aber weil wir das ja geschenkt kriegen, macht das nichts. Und so haben wir viel längere Lebensdauer und wir müssen nicht gross darum sorgen. Und der Boden ist jetzt unterdessen nicht mehr aus Holz. Etwa die ersten 12 Jahre war immer aus Hartholz, das die Leute selber im Wald zugeschnitten haben, mit Motorsäge und auf dem Buckel hergetragen haben und alles. Aber jetzt seit etwa 12 Jahren, vor allem seit Asien, ist das alles aus Stahl. Das sind jetzt Stahlplatten, die man geschenkt kriegt, auch von dieser argentinischen Firma. Und so Stahlrahmen, wo die Platte drauf kommt. Und so ist eigentlich ganz Brücke heutzutage zu Stahl und hat natürlich viel größere Lebensdauer. Und die kann man so schön modular dann zusammenstellen. Es gibt dann so Brücken-Kits, wo man für jeden Ort spezifisch berechnet und auch mit den Seillängen und allem, dass es dann ja keinen Fehler gibt bei der Montage.
600 Brücken, haben wir gesagt, sind es mittlerweile. Was ist so Ihre Vision? Wie viele sollen es sein?
Noch eine.
Noch eine? Warum gerade die?
Ja, das ist immer schon so gewesen. Wir denken noch an eine Brücke. Und in die setzen wir uns voll rein. Und dann vielleicht noch eine. Und dann vielleicht halt noch eine. Und noch eine. Aber ich bin nicht der Typ, der Pläne macht und Versprechen macht. Ich weiß schon, wie schwierig das Ganze ist. Und ich weiß schon, wie leicht das aus der Bahn geraten kann. Ich selber bin ja vor 10 Jahren flachgelegt worden von einer Bakterie. Ein Ding, das man nicht mal gesehen kann. Und mit Essensinfektion dort in Kambodscha in den Körper reingekommen ist. Und nachher bin ich 2 Jahre gelähmt gewesen. Und wieder alles müssen von neu anfangen. Also Pläne machen, das habe ich schon lange aufgegeben.
Können Sie darum mit dieser Leichtigkeit, ohne Haus, ohne genaue Adresse, ohne eben Organisation im Rücken, ich sage es nochmal, durch die Welt gehen und den Leuten helfen?
Nein, das war nicht von der Krankheit her. Das ist schon von Anfang an meine Einstellung gewesen, oder was ich probiert habe zu leben. Einfach, dass ich als Person sage, für was bin ich überhaupt da auf dem Planet? Und die Jahre, wo wir so bleiben in dem Leben, wie kann ich die am besten einsetzen? Das hat schon mit 19 angefangen. Und das war ja der Grund, dass ich dann nachher das zu meinem Leben gemacht habe. Jetzt das von der Leichtigkeit oder sagen wir von der Einfachheit durchs Leben gehen, das ist eine Übungssache und ist wichtig. Also wenn man ewig unterwegs ist, von einer Brücke zur anderen, alle zwei Tage wieder weitergeht, dann ist es ziemlich bald logisch, dass man nur das mit sich trägt, was man kann auf dem Rücken tragen kann. Mhm. Oder auf einem Töffel oder auf einem Velo. Und dann alles reduziert, was nicht nötig ist. Auch im Kopf.
Würden Sie mir recht geben, wenn ich sage, Toni Rüttimann, Sie sind ein Nomad, der Brücken konstruiert?
Ja, das ist so. Ein Nomad, der dorthin geht, wo er findet, es ist nötig. Also, wir suchen ja, wo wir nützlich sein können. Und das ist auch etwas Wichtiges. Helfen, das kann man ja leicht sagen. Aber dann muss man auch zuerst sich Mühe geben und die Schritte machen. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie viel wir gehen suchen, wo können wir uns einsetzen, wo können wir nützlich sein. Und tagelang oder sogar wochenlang unterwegs sind in katastrophalen Gebieten und Strassen, um das Dorf zu finden, wo unsere Hilfe nötig hat. Und dann mit denen reden und das auswählen und dann die Brücke bauen. Also, es ist ein richtiges Suchen. Um dann nützlich zu sein.
Was ist das nächste Projekt? Sie gehen ja jetzt wieder ins Ausland. Ja. Sie fliegen nächstens ab. Wohin geht es?
Also ich bin eigentlich nur da. Ich komme einmal im Jahr da in die Schweiz. Und diesmal bin ich unterwegs von Myanmar, halt, wo ich lebe und baue, nach Argentinien, zu der Röhrenfabrik und Plattenfabrik, dort, wo uns so viel Material geschenkt haben in den letzten 5 Jahren. Jetzt kann ich dir mal Grüezi sagen und Danke sagen und dann nochmal betteln für... Ja, also betteln muss ich schon gar nicht mehr. Sie sagen immer, was wir helfen können, das machen wir gern. Dass wir nochmal Röhre kriegen für weitere 30 Brücken in Burma. Und im Moment sind wir in diesen 3 Ländern, also in Burma, in Indonesien. Dort bin ich zwischen den 2. Und mein langjähriger Kollege, der Walter Janis, in Ecuador. Und der hat jetzt auch nochmal Röhre gekriegt für 50 Brücken von der gleichen Firma. Und das kann ich mal allen Danke sagen und wieder mal Grüezi sagen. Und dann möglichst schnell zurück nach Myanmar wieder zum Weiterbauen.
Der Toni Rüttimann über sein Nomadenleben und sein Herzblut zu helfen mit Hängebrücken. Das ist das Regionaljournal auf SRF 1. Es ist 13 Minuten vor 6. Wir schauen über die Bündner Kantonsgrenzen raus in die Stadt St. Gallen. Dort gibt es ein Durcheinander um den öffentlichen Verkehr. Es gibt zu viele Betreiber, die die gleiche Strecke anbieten. Jetzt geht dann aber vielleicht schon bald etwas. Der Gossauer Regiobus könnte verkauft werden. Ein Schritt, der einen noch grösseren könnte einläuten. Der Thomas Zuberbühler berichtet.
Ich stehe hier am Bahnhof St. Gallen und wenn ich jetzt ins Zentrum am Marktplatz fahre, dann habe ich die Qual der Wahl. Ich könnte nämlich auf den Bus, der hier hergefahren ist, von dem Verkehrsbetrieb St. Gallen, der VBSG, oder ich könnte das Postauto nehmen, oder ich könnte das Bähnchen von der Appenzellerbahn nehmen. Und wenn ich in die andere Richtung will, Richtung Gossau, dann habe ich wieder eine Auswahl, das mal zwischen der VBSG und dem Gossauer Regiobus und eben auch der SBB. So viele Betreiber auf dem gleichen Platz, das sei ineffizient, sagt der St. Galler Stadtrat Friedi Brunner. Er will darum die Gossauer Regiobus übernehmen.
Das wäre wirklich ein erster Schritt auch zu einer Zusammenarbeit auch Richtung Appenzellerland, wo wir überzeugt sind, dass wir auch immer unsere weitersichtigen Pläne würden anschauen, eben sehr gut würden zusammenpassen.
Die weitersichtigen Pläne, die haben es in sich. Der Friedi Brunner will nämlich, dass es in Zukunft nur noch ein Unternehmen gibt auf dem Platz St. Gallen. Das würde ÖV rundum und in der Stadt St. Gallen regeln, also sagen, wer wo wen fährt. Aber wer hätte in so einem grossen Unternehmen am meisten zu sagen? Wohl der, der am grössten ist. Und darum ist nicht nur die Stadt St. Gallen an den Regiobus interessiert, sondern auch die Appenzellerbahnen, die jetzt schon der grösste Aktionär vom Busbetrieb sind. Der Verwaltungsratspräsident Jörg Schoch.
Unser Ziel ist, dass wir als Appenzellerbahnen uns zu einem starken Partner entwickeln, wo auch als Gesprächspartner von der VBSG beispielsweise oder von der Postautobetrieb, wo der Knoten St. Gallen bedient, dass wir da können, gemeinsam zusammensetzen und die bestehenden Doppelspurigkeiten probieren zu eliminieren. Letztlich geht es um das.
Auch wenn man nach aussen also die gleichen Ziele rausstreicht, so einig ist man sich nicht. Weil in jedem Betrieb vom öffentlichen Verkehr herrschen eigene Kulturen. Die einen, wie die Appenzellerbahnen, haben Erfahrung mit Schienen und Zeug. Die anderen, wie die VBSG mit Bus und die Regiobus, fährt allein, eigentlich ganz gut und günstig. Im Zusammenschluss versteckt sich also Zunder. Der unterschwellige Widerstand ist für den Friedi Brunner aber kein Grund, um schon auf Rot zu schalten.
Das ist bei jedem Projekt, wo die Einzelnen selber nicht wollen, ist das relativ schwieriges Geschäft, aber da braucht Zeit. Das ist wie mit den Gemeindefusionen, das ist genau das Gleiche. Wenn Sie die einzelnen Gemeindepräsidenten fragen, sagen alle nein. Wenn man aber aus Vernunft in gewissen Bereichen zusammenredet, dann kommt man miteinander vielleicht zu einer anderen Lösung.
Seine städtische VBSG will darum schon mal kooperationsfit trimmen und sie in eine private Aktiengesellschaft wandeln. Ein Geschäft, das politisch umstritten ist und im Juni an Turnen kommt. Für seine Idee von einem grossen ÖV-Unternehmen auf dem Platz St. Gallen kommt der Fredi Brunner Rückendeckung über vom kantonalen Verkehrsminister, dem St. Galler Regierungsrat Benny Würth.
Zielsetzung ist natürlich, dass Betreiber möglichst effizient können, ihre Leistungen erbringen können. Das kommt letztlich dem Kunden zugut, das kommt dem ÖV-System zugut, indem man mit dem gleichen Geld mehr leisten kann oder indem man auch Kosten sparen kann. Also insofern sind wir natürlich daran interessiert, dass Betreiber möglichst Synergien suchen, sei das über Kooperationen oder sei das auch sogar über Fusionen.
In 3 Jahren, ab 2016, regelt der Kanton die Finanzierung vom ÖV neu. Bis dorthin wäre es darum gut, wenn so ein grosses St. Galler ÖV-Unternehmen zumindest andenkt wäre, sagt er. Das würde das Ganze vereinfachen. Für den Fredi Brunner ist heute schon klar.
Ich glaube, die Zeit ist reif.
Die Frage ist einfach, ob die Zeit da reif ist für die anderen Betriebe vom öffentlichen Verkehr, die hier auf dem Bahnhofplatz St. Gallen ein- und ausgehen. Oder ob der Fredi Brunner mit seinen Plänen vorerst muss zurück ins Depot.
Regionaljournal Graubünden auf SRF 1, es ist 5 vor 6. Zum Wetter mit der Christine Jutz von SRF Meteo.
In der Nacht blasen weiterhin der Föhn und die Temperaturen liegen in den Föhntälern bei etwa 5 Grad. Ohne Föhn wird es frostig, im Oberengadin haben wir zum Beispiel minus 3 Grad. Vom Galankatal bis ins Buschlaf kann es nachts auch ein bisschen regnen oder oberhalb von 1000 bis 1400 Meter schneien. Auch am Mittwoch geht der Föhnsturm weiter mit Böen von 70 bis 100 km pro Stunde. Es hat morgen zwar weiterhin viel Wolken, bleibt aber freundlich. Nur am Alpen-Südhang und in den angrenzenden Regionen kann es stellenweise nass werden. Die Schneefallgrenze kommt ein bisschen darauf und liegt so zwischen 1400 und 1800 Meter. In St. Moritz gibt es morgen 4 Grad, in Davos 8, in Lanz 14 und in Meienfeld sogar 18 Grad. Am Donnerstag lässt der Föhn nach, an vielen Orten bleibt es aber trocken. Es wird auch zeitweise sonnig, bei Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad.
Und hier nochmal die Bündner Meldungen vom Tag. Eine Initiative will die Sonderjagd in Graubünden abschaffen. Ein Komitee sammelt für das jetzt Unterschriften. Die Verantwortlichen sind der Meinung, so eine Nachjagd sei unethisch, weil es dann schon Schnee hat und das Wild eigentlich Ruhe bräuchte. Stattdessen will die Initiative die Hochjagd verlängern. Die Infrastruktur für Touristen rund um die Fiamala-Schlucht wird erneuert. Die Betriebsgesellschaft saniert für 1,4 Millionen Franken ihre Bauten. Daran beteiligen sich neben Bund und dem Kanton auch Gemeinden in der Region. Im April 2014 soll dann die neue Infrastruktur stehen. In unserer Sendung heute haben wir auch ein Gespräch mit dem Toni Rüttimann, wo er von seinem Leben auf Reisen erzählt hat, wie er in Lateinamerika und Asien unterwegs ist und für die Menschen dort Hängebrücken baut. Falls Sie das verpasst haben, können Sie das ganze Gespräch nachlesen auf unserer Internetseite srf.ch/news und unter der Rubrik Graubünden. Mein Name Luca Laube. Schönen Abend.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.